Das ist der ICF Basel Podcast.
Heute starten wir nämlich eine neue Serie. Der Rafi Karuz hat am Anfang schon gesagt, Manuel Schmid hat heute in Basel-Land die Serie begonnen, die in den letzten 3 Wochen bei uns war, Adventure of a Lifetime. Er startete ja heute dort und wir fangen heute eine neue Serie an mit dem sinnigen Titel Hello from the Other Side. Und es wäre wirklich schön, wenn Adele auch noch auftauchen würde in der Serie. Bin aber nicht so sicher, ob das klappt. Wir steigen steil ein, ich sag's gerade, um was es geht. In den nächsten 4 Wochen bis nach Ostern werden wir uns mit ein paar Personen aus dem Alten Testament beschäftigen, und zwar mit Propheten. Hosea, Amos, Jona, Jesaja. Das sind Personen, die Bücher finden wir alle im Alten Testament. Und die Propheten haben von the other side wirklich von Gott Botschaften empfangen, Nachrichten empfangen, Wörter empfangen an das Volk Israel zur damaligen Zeit. Und nicht nur zur damaligen Zeit, sondern ich glaube, dass diese Botschaften heute noch eine enorme Wichtigkeit, wirklich eine Aktualität haben. Die Propheten haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise immer wieder das Thema Scheinheiligkeit angesprochen. Scheinheiligkeit im Volk Gottes und gesagt, hey, das geht nicht. Wir brauchen einen integren Lebensstil. Unser Äußeres muss mit unserem Inneren zusammenfallen. Oder anders ausgedrückt, Anbetung und Gerechtigkeit, das hört zusammen. Wenn wir miteinander Gott worshipen, ihr Lieder singen und das als Kirche gemeinsam machen oder du privat für dich einfach diesen Gott den ersten Platz zugestehst, dann hat das immer auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Und Gerechtigkeit, da geht es um die Beziehung untereinander, um die Person, die gerade neben dir oder hinter dir, vor dir sitzt, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, beim Studium, in der Schule, ganz egal. Anbetung und Gerechtigkeit war bei den Propheten ein großes Thema. Und das gehört zusammen. Und das war immer wieder eine ihrer großen Botschaften. Heute starten wir mit dem ersten Propheten. Und es geht um sie, eine ganze, mehr oder weniger ein Teil von seiner Lebensgeschichte. Es gibt kein Buch im Alten Testament, das häufiger ausgelegt worden ist im Judentum und im Christentum, sogar im Islam wird eine Sure speziell diesem Propheten und seinem Leben gewidmet. Und ein wichtiger Schlüssel zum Verstehen von dem Propheten, der kommt aus der jüdischen Tradition. Jedes Jahr, vom großen Versöhnungstag, das ist der Yom Kippur, der findet immer im Herbst statt, dieses Jahr am 12. Oktober, da feiern die Juden dieses Versöhnungsfest, die Versöhnung mit ihrem Gott wieder. Der Yom Kippur, wir waren ja vor kurzem mit einer ganzen Truppe in Israel und unsere jüdische Reiseleiterin hat das nochmal erklärt. Der Yom Kippur, das ist so ein hoher Feiertag, da steht das Leben quasi still in Israel. Keine öffentlichen Verkehrsmittel, Leute sind daheim, feiern dieses Fest, wirklich alles ruht, kein Geschäft hat auf, nur die arabischen Geschäfte haben auf. Yom Kippur-Krieg, dem einen oder anderen ist das vielleicht ein Begriff. Feinde Israels und drumherum haben genau dieses ausgenutzt vor zig Jahren und haben einen Angriff auf Israel gestartet, weil alles, das wirkliche Leben ist quasi wie brachgelegt. Seitdem haben die Israelis entschieden, dass das Armee den Tag trotzdem in Alarmbereitschaft sein muss. Yom Kippur, und an diesem Yom Kippur, da lesen die Juden immer aus der Tora, aus den 5 Büchern Mose. Sie lesen einen Text aus den Psalmen und am Schluss lesen sie immer noch einen Teil von diesem Propheten. Wird immer ein Text gelesen und wenn diese Texte denn vorgelesen worden sind, dann antwortete die jüdische Gemeinde zum Schluss mit folgendem Satz. Wir sind Jona. Ich bin Jona. Das ist die Antwort, wenn der Text gelesen worden ist, auf diese Lesung von der Gemeinde, so wenn wir hier zusammensitzen würden, wir miteinander sagen, wir sind Jona. Und Leute, das ist ein Schlüssel zu diesem Buch, wo wahrscheinlich vielen von euch bekannt ist und wo irgendwann schon mal was von gehört hat. Darf ich mal fragen, das Buch ist ja wirklich so bekannt. Was für ein Wort ist euch gerade in Sinn gekommen, als ihr Jona hörtet? Walfisch, schön. Fisch, Walfisch, Hering, Makrele, was auch immer. Auf jeden Fall Fisch. Fisch, der Fisch ist so, der ist so prominent in dem Buch, dass er alles andere fast auffrisst. Aber wir kommen noch auf den Fisch zu sprechen. Das Verrückte an dem Buch Jona, und vielleicht hast du das schon gehört, Jona, die Person, ein Teil von seiner Lebensgeschichte wird dort erzählt. Das Buch hat keine Botschaft. sondern die Geschichte von dem Mann Jona. Das ist eine Botschaft, was er erlebt mit Gott und was er macht. Das ist die Kurzgeschichte, den Augenblick von seinem Leben. Das ist die Message in diesem kleinen Buch Jona. Und hören wir mal in die ersten Verse aus dem Kapitel 1 mal hinein, was bei Jona geschieht.
Der Herr sprach zu Jona, dem Sohn Amittais: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde, denn ich kenne ihre Bosheit. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest.
Wie alle großen Geschichten, Gott inszeniert die Geschichte und Jona kriegt diesen Auftrag, nach Ninive zu dieser Stadt zu gehen. Es war eine Gerichtsbotschaft. Predige, rede gegen sie. Ninive war zur damaligen Zeit so die religiöse Hauptstadt von Assyrien. Und Ninive lag so im heutigen Irak, ist die Stadt Mosul. Ihr habt den Nachrichten wahrscheinlich in letzter Zeit öfters gehört. Das war Ninive. Und da soll der gute Jona hingehen. Und die Assyrer, das waren die Feinde Israels. Das waren nicht nur die Feinde Israels, sondern sie standen in der Hitparade der Grausamkeit und der Arroganz ganz weit oben, quasi an erster Stelle. Zu der damaligen Zeit waren sie sehr bekannt dafür, mit ihren Feinden, mit ihren Opfern, diejenigen, die sie gefangen genommen hatten, äußerst brutal vorzugehen. Wenn Kinder gefangen genommen wurden, wenn Familien gefangen genommen wurden, da wurden sehr häufig die Kinder genommen, vor den Augen der Eltern zerschmettert. Eine andere tolle Spielart bei ihnen war, dass man die Haut von den Gefangenen ihnen abzog und daraus Trommeln machte. Der Ruf von dem Volk ging umher. Die Schatten der Angst war in den umliegenden Völkern überall zu spüren, weil sie waren wirklich äußerst brutal. Und Ninive, das war so der Höhepunkt. Das war dieses Zentrum von dieser Arroganz und dieses Zentrum von dieser Gewalt. Einer der bedeutendsten Städte eben in Assyrien. Man sagt, hat 10 Meter hohe Mauern gehabt, 3 Meter breit, sodass 3 Streitwagen nebeneinander auf die Mauer fahren konnten. Und Gott sagt, Jona, geh in diese Stadt Ninive. Geh zu diesen Feinden, zu diesen wirklich abgrundtief bösen Menschen in deinen Augen. Geh dorthin und bring diese Botschaft. Und Jona wird gefragt haben, was soll das? Warum soll ich zu denen, ausgerechnet zu denen hingehen? Leute, und ihr könnt euch den Auftrag nicht brisant genug vorstellen. Wenn man vergleichen würde, das wäre, wenn du jetzt die Nacht oder morgen früh, nächsten Tagen auf einmal den Eindruck, so ein Bild erhältst, so eine Gewissheit bekommst, dass Gott zu dir geredet hat und dir sagt, hey, mach dich auf, François, Raffi, wie du heißt, und geh nach Syrien. Geh nach Mosul. Geh in diese Region, dort, wo die Hochburgen vom IS sind. Geh dorthin. Lass dich rekrutieren. Geh wirklich in die Headquarters von diesen Organisationen, von diesen Terrorgemeinschaften. Geh hinein. Und dann, wenn du dort bist, dann stell dich vor die Anführer hin und sag, hey, ich hab's satt, sagt Gott, mit eurem Gebombe und mit eurem Gemetzel und den dauernden Menschen gefangen nehmen. Hört auf damit. Das ist die Botschaft von Gott an euch. So. Klar? Oder du gehst in eine andere Richtung, Richtung Westen, nach Guantanamo und gehst in dieses Gefängnis, nach all den Wärtern, all denjenigen, die es Sagen haben und stellst dich vor sie hin und sagst, hey, hört auf damit, die Menschen zu Unrecht gefangen zu halten, hört auf damit, Leute zu foltern und das Recht zu beugen. Verstanden?
Ich komme von Gott.
Leute, da ging es nicht um die Organisation vom Kindergeburtstag. Das war wirklich ein brisanter Auftrag. Ich habe heute Morgen mit einer Person gesprochen, die kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, Herr Ralf, wir sind in der Situation von Jona, dass wir tatsächlich momentan nach Mosul in diese Städte gehen, um dort zu helfen, mit einzugreifen. Und wir haben die Hose voll. Wollen wir wirklich dorthin? Ist wirklich verrückt. Und Gott sagt, Jona, geh dorthin. Und was macht er? Wir haben es gerade gehört. Der gute Mann macht sich auf den Weg, und zwar auf seinen eigenen Weg. Ninive lag ungefähr 700 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Aber er macht sich auf die andere Richtung, Richtung Tarsis. Und Tarsis lag für die damalige Welt, für die jüdische Welt, war das quasi fast das Ende der Welt. Man musste übers Meer. Tarsis war Spanien, Gibraltar. Da ging's hin. Das war so das Ende. Danach fällt man irgendwie runter oder wie auch immer. Leute, ich weiß nicht, was im Jona steht, nirgendwo geschrieben, was in ihm wirklich vorgegangen ist. Ob er sich schon Gedanken gemacht hat, welche Trommel er wird, mit seiner Haut, vielleicht hat er einen Bauch gehabt, mehr so eine Basstrommel oder was auch immer. Keine Ahnung, steht nichts darüber drin. Das heißt nur, ich bin weg. Ich bin da mal weg. Gott, in Tessin, no way, ich gehe nach Hamburg. Wenn du mich suchst, dann bin ich da oben, aber sicherlich nicht da. Und so entschied er willentlich, seinen eigenen Weg zu gehen. Gott hat gerade ausgesprochen, er macht sich konsequent auf seinen eigenen Weg. Leute, und das macht das Buch Jona so einzigartig. Er ist fadegrad ungehorsam. Weißt du, er geht nicht drei Schritte in Richtung Ninive und denkt, ah, es wird schwierig, keine Lust mehr. Sondern von Anfang an sagte er, Ninive, no way. Das meine ich mit Gott. Es ist sehr deutlich, nicht irgendwie so ein bisschen dazwischen. Leute, und damit wird er zum perfekten Bild für uns alle. Der Prophet Jesaja beschreibt das mal im 53. Kapitel und sagt, Leute, wir sind alle sind wir in die Irre gegangen und jeder auf seinen eigenen Weg. Und Jesus greift das später auf und sagt, Leute, wenn er diese Geschichte erzählt mit diesem Sohn, der wegläuft von seinem Vater, und sagt, er geht seinen eigenen Weg. Ja, wir sind alle Jona. Wir sind wirklich alle Jona, weil wir dann und wann, vielleicht manchmal viel zu oft, unseren konsequent eigenen Weg gehen. Und er nimmt das Schiff, er findet ein Schiff und zahlt den Preis, und die Leute geraten in Seenot. Sie haben Angst, der Kapitän sagt, alle sollen beten, zu welchem Gott auch immer, aber bete. Irgendeiner hört dann vielleicht zu, aber betet, macht das. In der rabbinischen Tradition gibt es interessante Hinweise, da wird die Geschichte so gelesen, dass es 70 heidnische Seeleute waren, die auf dem Schiff waren, und ein Jude. Und die 70 stehen als Metapher, als Bild dafür, für die ganze heidnische Welt. Und ein Jude, der Gott kennt, der betet nicht, der pennt. In dem Text heißt es denn, die Seeleute sagten dann zueinander, schnell, lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Und Jona antwortete, ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der des Landes und das Meer geschaffen hat. Und dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Und die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das uns angetan? Warum hast du das getan? Hey, du bist derjenige, der an den Gott vom Himmel, Land und Meer glaubt. Und du fließt übers Meer. Hä? Sehr gute Idee, Jona. Wirklich. Wir glauben noch niemals an den, aber du glaubst dran und gehst übers Meer. Und sie machen ihm Vorwürfe deswegen. Wegen dir sind wir in der Kacke. So geht's nicht. Und sie fragen Jona, diejenigen, die von euch die Geschichte kennen den Verlauf, sie fragen, was sie tun sollen. Und er sagt, werf mich ins Meer. Er stirbt. Er opfert sich und ist weg. Leute, bis hierhin mal. Ich glaube, wir können viel lernen von diesem ersten Kapitel, wo Jona einfach flieht. Ein paar Erkenntnisse aus Jonas Flucht. Wenn du dich danach sehnst und wenn du fliehen willst vor Gott, dann möchte ich dir sagen, es wartet immer ein Schiff auf dich, das dich mitnimmt. Es wartet immer ein Schiff auf dich, das dich mitnimmt nach Tarsis. Wenn du einen anderen Weg gehen willst, ein Schiff steht bereit, denk dran. Du musst nicht lange suchen. Für den einen oder anderen sieht das vielleicht in einer männlichen oder weiblichen Form aus von einem anderen Partner. Für den einen oder anderen wird es das Haar in der Suppe sein, wo mal wieder dir die Berechtigung gibt, Opfer zu sein und der Benachteiligte zu sein, eben dich nicht zu engagieren und so weiter und so fort. Schiffe haben sehr unterschiedliche Namen. Aber denk dran, es wird immer ein Schiff da sein, das dich mitnimmt, gerne mitnimmt, wenn du fliehen willst. Und das Zweite, deine Flucht wird immer auch andere beeinträchtigen. Leute, alle Seeleute waren betroffen. Alle. Wer denkt, dass er mit seiner eigenen Sünde, mit seinem eigenen Fliehen, nur sich selbst irgendwie beschäftigt damit, dass nur ihn angeht, der ist auf dem Holzweg. Diejenigen von uns, die in Partnerschaften sind, die eine Ehefrau, Ehemann haben oder Freund, Freundin und so weiter, die kennen das. Wenn es in deinem Leben irgendwo schief läuft, dann wird das früher oder später seinen Partner definitiv auch beschäftigen. Das hängt nicht nur mit dir zusammen. Und wenn du als Single heute hier bist, glaub nicht daran, dass du mit deinem Herrn Jesus allein bist und ihr werdet das immer alles alleine regeln. Es wird Auswirkungen haben auf deinen Arbeitsplatz, auf deine Small Group, auf deinen Studienplatz, auf deine Nachbarn, auf deine eigene Herkunftsfamilie. Und vielleicht noch eine dritte Erkenntnis. Du fliehst, aber denk dran, Gott sehnt sich. Er lässt sich nicht davon abbringen, er sehnt sich danach, wieder mit dir zusammenzukommen. Er wird vielleicht Stürme schicken, vielleicht Fische, vielleicht irgendwas auf deinem Weg bringen, um irgendwo wieder mit dir zusammenzukommen. Weil er lässt nicht locker, er will nicht locker lassen. Es kommt das zweite Kapitel und das zweite Kapitel ist eben das bekannte Kapitel im Buch Jona. Da taucht der Fisch auf. Und wie gesagt, der frisst fast alles auf in dem zweiten Kapitel. So, dass die wenigsten dieses Gebet kennen vom Jona, was er dort in diesem Fisch gesprochen hat. Der Fisch, jetzt muss ich was zum Fisch sagen. In der Aufklärung hat man natürlich irgendwann gesagt, ja, ein Fisch verschluckt einen Mensch. Geht nicht. Blödsinn. Da kann noch so ein Wal sein oder sonst was. Das gibt's da nicht. Und dann sind ganz interessante Auslegungsgeschichten daraus entstanden. Wie kann man das Problem lösen, dass man irgendwie mit dem Fisch verschlucken, das ist nur ein Wunder, sonst geht das ja nicht. Also wie kann man das irgendwie deuten? Und eine Auslegung war denn, der Jona ist ins Wasser geschmissen worden, er ist ins Delirium gefallen, weil er Wasser geschluckt und so war, und kam dann irgendwann doch an Land und hat im Delirium einen Fisch erlebt. Und der Fisch hat ihn ausgespuckt. Das ist wirklich eine Auslegungsgeschichte von dieser zweiten Kapitel. Ein anderer ist, der Jona fiel ins Wasser und dann kam ein anderes Schiff vorbei und hat den Schiffbrüchigen da entdeckt und dieses andere Schiff hieß Fisch und hat ihn mitgenommen. Ihr könnt lachen, das ist so. Es gibt so interessante Überlegung, wie man das lösen kann. Wie dem auch immer sein, Leute, es steht nirgendwo da drin geschrieben, wie der Jona jetzt da reingeplumpst ist, ob er tief Luft geholt hat und der Fisch sich verschluckt hat oder was auch immer. Es ist schwierig. Es bleibt vorne wie hinten schwierig. Es ist eine Erzählung. Eine Erzählung, die aber noch einen ganz anderen Fokus hat und der häufig dabei vergessen geht. Gott schickt diesen Fisch, dieses Wunder, was da irgendwo geschieht, nur aus einem einzigen Grunde, nämlich um Jona zu retten. Es geht um eine Rettungsaktion. Und es muss ein Wunder geschehen, dass dieser Jona wieder auf seinen Weg kommt. Das war die ganze Idee von der Geschichte. Gott will den Jona auf alle erdenkliche möglichen Weisen, und sei es durch ganz verrückte Geschichten, er will ihn wieder erretten. Aus diesem Meer, wo er hingeflogen ist, aus Ungehorsam. Er rebelliert, läuft weg und der Schöpfer rettet ihn trotzdem. Wisst ihr, ich staune nicht so sehr über diesen Fisch oder den großen Fisch. Das ist weniger mein Problem, sondern darüber, dass Gott nicht einen Schwarm Piranhas geschickt hat. Darüber staune ich. Weil Gott hätte allen Grund zu sagen, ja, weißt du was, du Jona, du gehst in die, du sollst da hingehen und laufst nach da. Ja, dann lauf doch weiter dahin. Und dann kommt Piranhas und dann war's das. He? Du wolltest ja so sterben. Reingeschmissen ins Meer, das war's dann. Dann warst du noch zum Fischfutter. Aber rein aus Liebe rettet Gott seinen Propheten und macht das Unmögliche möglich, dass er wieder auf den Weg zurückkommt. Und Jesus sagt, wir sind alle in die Irre gegangen. Und Jesus sagt, ich mach's möglich, dass alle wieder zurückkehren können. Vergebung macht es möglich, dass wir wieder umkehren können. Leute, wenn Gott nicht die Möglichkeit geschaffen hätte, dass Vergebung in unserem Leben passiert, dann wäre es wirklich keine gute Nachricht, wenn ich sage, Gott holt dich ein. Nämlich dann kommen wirklich Piranhas. Aber Gott hat die Gelegenheit geschaffen für Vergebung. Und deswegen ist es gute Nachricht, wenn Gott uns zuruft, hey, ich hol dich ein, ich bin hinter dir her, ich sehne mich nach dir. Und Jona kriegt die zweite Chance. Und in dem zweiten Kapitel wird wirklich über seine Tiefpunkte gesprochen. Er betet dort mehrere Gebete in diesem Bauch vom Fisch. Das sind alles Zitate aus dem Psalmen. Ein Zitat nach dem anderen betet er dort runter. Und der Schlüsselvers, der steht im Vers 10. An dem tiefsten Ort in seinem Leben, an einem dunkelsten Ort, wo er angelangt ist, irgendwo auf dem Meeresgrund, da wo es nicht tiefer geht im Leben, da betet er, bei dem Herrn, da ist Rettung. Und Gott hat ihn wiedergefunden. Er hat auf einmal entdeckt, hey, beim Herrn ist Rettung, ich kann wieder umkehren. Und er bekommt dann tatsächlich eine zweite Chance. Leute, ich entdecke öfters in meinem Leben Jona. Und ich kann mitbeten mit all den Juden, die das am Yom Kippur beten. Ich bin auch Jona. Ich erlebe manchmal auch in meinem Leben, dass ich in eine Richtung gehe, die Gott nie gesagt hat. Aber weil es mein eigener Wille ist, weil ich einfach in diese Richtung gehen will. Und ich bin so angewiesen, dass Gott mir zweite Chancen schenkt. Ich gestehe, ich bin noch nie vom Fisch verschluckt worden. Und tue es auch nicht drauf anlegen. Gehe nicht im Meer baden. Nein. Aber sehr wohl haben mich schon andere Menschen wie verschluckt und zur Besinnung gebracht. Meine Frau, meine Freunde, Kollegen sogar. Und mir deutlich gemacht, an einem Tiefpunkt, hey, es gibt eine Chance wieder zum Umkehren. Beim Herrn ist Rettung. Lass uns wieder umkehren. Und Noah kehrt um. Jona kehrt um. Er wird an dieses Land gespült und er bekommt diese zweite Chance. Er soll nach Ninive gehen. Er geht hin, erfüllt den Auftrag und geht hin in diese Stadt, in dieser Hochburg von Gewalt und stellt sich hin und macht folgende Predigt. Noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Und dann geht er raus aus der Stadt und mit auf den Berg und setzt sich hin und schaut, was passiert. Ich bin über 30 Jahre durch das Predigen. Und eins kann ich sagen, das war eine lausige Predigt. Das ist echt eine lausige Predigt. Noch 40 Tage und dann ist die Stadt in Schutt und Asche. Punkt. Da ist keine Leidenschaft, nichts zu spüren bei ihm, sondern einfach 40 Tage, dann fertig. He? Und dann geschieht das total Verrückte. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie das Volk, die Obersten, wirklich umkehren und sagen, hey, sie lassen sich betreffen, sie fangen an, Buße zu tun, sie rufen ein Fasten aus und sagen, wir wollen umkehren. Eine lausige Predigt produziert Erfolg. Es gibt Hoffnung für mich. Das heidnische Volk Assyrien lässt sich durch die Gerichtsbotschaft von Jona wirklich zur Umkehr bewegen. Und was macht Jona? Die Geschichte geht dann weiter. Ich erzähle es euch einfach. Jona sieht, dass dieses Volk umkehrt. Als Zeichen von dem haben sie Bußgewänder angelegt. Sie haben sogar gesagt, die Tiere sollen auch Bußgewänder anlegen. Für den einen oder anderen hört sich das komisch an, so eine Kuh im Bußgewand ist, so ein Hund. Aber es ist keine Seltenheit. Im Altertum gab es häufig, dass man die ganze Hofschaft, alles, was lebte, mit in so eine Bußzeremonie mit hineinbezog. Und das auch so ausdrückte. Die kehren um und Jona sieht das Ganze. Und was wird er? Er wird zornig. Ihn ärgert das Ganze. Ihn ärgert, dass Gott tatsächlich Barmherzigkeit jetzt scheinbar walten lässt, weil die umgekehrt sind. Es ist wie so ein Hello from the other side. Die Leute kehren um nach dieser lausigen Predigt. Er hat Erfolg und er ärgert sich darüber. Für Jona waren immer noch die Assyrer die Feinde. Und seine Bedenken und Sorgen, und er drückt das aus und sagt, dass ich hatte schon im Sinn, Gott, dass du so barmherzig bist, dass du selbst denen noch Barmherzigkeit schenkst. Ich habe schon geahnt, Gott. Und jetzt ist passiert. Die kehren um und du bist barmherzig. Unglaublich. Das ist der Modus vom Jona. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, glaube ich, warum Jona so ärgerlich wurde. Wisst ihr, wenn er nach Hause gekommen wäre, nach Jerusalem, Stadt, wo er war, und gesagt hätte, Leute, Ninive ist platt. Das wäre eine Botschaft gewesen. Die hätten sich alle gefreut darüber. Die haben gesagt, wow, der Prophet Jona war in Assyrien, in Ninive, hat Gericht gepredigt und dann wusch, Feuer vom Himmel, alle sind weg, hurra. Er wäre der gemachte Mann, das war die Story. Und es hat einen ernsten Hintergrund. Etwas weiter vorne in der Bibel, im 5. Buch Mose, Kapitel 18, da wird über die Kennzeichen von einem wahren Prophet Gottes gesprochen. Und ein Kennzeichen von einem wahren Prophet Gottes war, da steht, ich tue es jetzt nicht lesen, da steht, hey, wenn ein Prophet im Namen Gottes spricht, dieses oder jenes soll eintreffen und es trifft nicht ein, so ist er kein Prophet für den Namen des Herrn. Du sollst ihn nicht achten, du musst ihn nicht fürchten, er ist quasi weg. Jona hat ziemlich präzise 40 Tage und dann ist die Stadt platt gepredigt. Was ist passiert? Sie ist nicht platt. Wenn er jetzt nach Hause kommt, dann ist er der Prophet, dann ist er als Prophet arbeitslos. Weil alles, was er gepredigt hat, ist nicht eingetroffen. Jedenfalls nicht so, wie er es dachte. Seine ganze Reputation ist weg. Heute Gott mutet seinen Propheten viel zu, sogar dass er einen Gesichtsverlust hinnehmen muss, weil Gott sich nicht in Normen und Gesetze hineinpressen lässt. Ihm ist sogar der Gesichtsverlust von seinem Freund Jona nicht so wichtig wie das, was dahinter ist, was durch die kleine, kurze, miese Predigt alles passiert ist. Und das war zu viel für Jona. In anderen Worten, Jona wollte strenger sein als Gott. Und das begegnen wir momentan in unseren Tagen heute in vielen Orten. Dass Menschen strenger sind als Gott. In der Beurteilung von Andersdenkenden, Andersglaubenden, Andersfühlenden. In der Beurteilung von Menschen, die kriminell geworden sind, Ausländer sind oder eben ganz woanders leben. Begegnet mir häufig, dass Leute strenger sind als dieser Gott, der so eine großzügige zweite Chance bekommt. Was macht Gott, als Jona so reagiert? Ist verrückt, er weist ihn nicht zurecht, er schimpft nicht mit ihm gar nichts. Und stellt nur eine Frage. Und stellt die Frage, Jona, ist es wirklich recht, dass du so wütend bist? In Kapitel 4. Wisst ihr, und die Frage, wenn man einen was fragt, das ist die Form von dem, man beugt sich zu dem hin, man möchte in Dialog treten. Man möchte ihm nicht einfach die Wahrheit um die Ohren hauen, sondern mit ihm darüber reden. Hey, ist das wirklich gut, dass du so böse bist? Dass du so wütend bist? Und Gott lässt sich runter auf diesen Propheten, der so seinen eigenen Weg geht und sagt, hey, ich möchte Geduld mit dir auch zeigen. Und er hat wirklich Zeit und Treue zu diesem selbstgerechten Propheten. Das ist der Gott, der gerne zweite Chancen schenkt. Und dann geht die Geschichte noch weiter. Ich mache sie kurz. Jona ist missmutig. Gott fragt ihn. Er will nicht mehr, will nicht mehr leben. Und Gott lässt über Nacht so einen Baum wachsen, so eine Staude. Wieder so eine Art Wunder, wo Jona eine Wüste auf einmal mit Schatten hat. Und er freut sich über den Baum und ist toll, schön, Schatten. Grill and chill und irgendwas machen. Und dann in der nächsten Nacht geht dieser Baum wieder ein. Und Jona wacht auf morgens, die Sonne brennt ihn auf dem Kopf und er ist missmutig, ärgerlich darüber. Er mag nicht mehr, er ist deprimiert. Er sagt, ich am liebsten würde ich sterben. So liegt er dann. Und Gott kommt schon wieder und fragt, hey, Jona, ist das wirklich, wirklich angebracht, dass du so wütend bist und jetzt sterben willst? Und dann sagt Jona, ziemlich ehrlich und frech, in Vers 9, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Mich ermutigt das Gebet, sage ich hier. Ich weiß nicht, wie ehrlich du mit Gott redest, aber Gott verträgt das. Mit vollem Recht bin ich wütend, Gott. Hä? Du bist schuld an dem Kram, nicht ich. Ich wäre am liebsten tot. Hä? So, weiß es. Ich glaube, es ist diese Ehrlichkeit, wo Gott enorm schätzt von uns. Wo Gott möchte, dass wir so aus unserem Herzen heraus wirklich sagen, hey, ja, ja, so ist es. Und er hält seinen Frust nicht zurecht, zurück. Und Gott antwortet dann darauf, in Vers 10 und 11, das lese ich euch vor. Und Gott erwiderte, du hast dich mit dieser Staude, diesem Baum, keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Und trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch viele Tiere. Und da blitzt Gottes Herz auf. Und Gott sagt, hey, du regst dich über den Baum auf. He? Du regst dich über die Mission auf, du regst dich über meine Barmherzigkeit auf. Und ich sollte mich nicht aufregen und barmherzig sein über Menschen, die umkehren, sie ernst nehmen, 120.000, die vielleicht noch gar nicht unterscheiden können, vielleicht Kinder, vielleicht Jugendliche und Tiere und auch all die Tiere. Ich sorge mich um diese Schöpfung. Und da blitzt auf einmal Gottes Herz aus. Leute, Gott liebt das Leben. Und Gott akzeptiert die flüchtigste Entschuldigung, nur um zu retten. Während der kompromisslose Prophet lieber tot sein will, als die Linie von diesem strengen Recht zu verlassen. Leute, Jona war unglücklich, weil Gott in seinen Augen viel zu gnädig war. Aber das macht Gott nicht weniger gnädig, sondern nur den Jona unglücklicher. Und das war das Ergebnis von ihm. Er wurde unglücklich. Jesus bezieht sich mal auf Jona. Er sagt im Neuen Testament mal, es diesen ganzen Geschlecht, wo er drin lebte, wird kein anderes Zeichen geben als das von Jona. Und er sprach dann über seinen Tod und Auferstehung und sagte, so wie die Jona damals am Meeresgrund, in den tiefsten Ort, den man sich denken konnte, verschluckt war und wieder auferstand und Ninive durch Jona gerettet wurde. So wird Jesus in diesen Tod hineingehen, an den dunkelsten Ort hingehen und durch ihn werden alle gerettet werden. Nicht nur Ninive, aber selbst die Schlimmsten werden durch ihn errettet. Und selbst zu den Schlimmsten sollte man hingehen und sich auf den Weg machen an die Orte, wo wirklich Dunkelheit herrscht. Dorthin sollen wir gehen, um diese Nachricht von diesem Jesus kundzutun. Vielleicht noch ein letzter Hinweis auf diese verrückte, grenzüberschreitende Liebe, die Gott mit dem Jona da praktiziert hat, zu diesen schlimmsten Feinden zu gehen. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, in Kapitel 10, taucht ein gewisser Cornelius auf, ein römischer Hauptmann, also ein Heide für die Juden. Und der römische Hauptmann hat eine Vision. Irgendeinen Tag hat er wie so einen Eindruck, ein Bild und sagt, und das sagt ihm, hol Petrus aus Joppe, hol den in dein Haus. Der wird dir was erzählen, wo entscheidend ist für dein Leben und für dein Haus. Und der Mann ist so beeindruckt, der schickt seine Boten raus, die wirklich nach Joppe gehen, wo dieser Petrus war. Joppe, der Ort, wo auch Jona war, wo er ins Meer, ins Schiff gestiegen ist. Petrus ist in dem Ort und hat tatsächlich zur gleichen Zeit eine ähnliche Vision, aber ganz anders gestrickt. Er sieht irgendwie so ein Tuch vom Himmel kommen mit ganz vielen Tieren drin, die für Juden alle unrein sind, Schweine und so weiter. Und er hört wie eine Stimme und sagt, schlachte und ess das. Und Petrus als frommer Mann sagt, na selbstverständlich nicht, das ist alles unrein, das ist schlecht, da will ich nichts mit zu tun haben. Und er hört wieder die Stimme, doch schlacht und iss, was ich für rein erkläre, ist wirklich rein, Petrus. Und er klopft an seine Tür und dann kommen die Boten von diesem Cornelius und sagen, hey, unser Herr möchte gern, dass du in unser Haus kommst und ihm erklärst, was damit zu tun hat. Und Petrus macht sich zögernd auf und geht in dieses Haus vor lauter Heiden. Lauter Heiden, Gegner von Juden, brutale Leute zum Teil, die Römer. Jesus gerade ein Kreuz genagelt, jeden Tag hunderte Leute ans Kreuz genagelt. Und Petrus geht in dieses Haus von dem Cornelius und er erlebt auf einmal, wie die Liebe Gottes ihnen erzählt von diesem Jesus, dass das ganze Haus umkehrt. Dasselbe geschieht wie in Ninive, bei Jona. Alle kehren um und werden erfüllt vom Heiligen Geist. Und Petrus sagt, wow, was passiert hier? Wie heißt der Petrus mit ersten Namen, bevor er Petrus hieß? Simon, oder? Simon. Und er wird vorgestellt in der Bibel als Simon bar Jona. Simon, Sohn des Jona. In dieser Linie stand er. Und er war jetzt auch in Joppe, an dem Ort, wo Jona ins Schiff gestiegen ist, nach Tarsis. Aber Petrus stieg nicht ins Schiff. Er machte sich auf zum Cornelius und konnte ein Wunder erleben, dass Menschen die Liebe Gottes wieder erleben. Er hat darauf hingehört und er sagt, nein, ich laufe nicht weg, auch wenn es voll gegen mich strömt, auch wenn der Auftrag so schräg für mich ist, aber ich gehe nicht hin. Er ging nicht ins Schiff. Simon bar Jona. Und er wurde Petrus, wirklich zu einem Felsen. Look, ich weiß nicht, welches Schiff gerade auf dich wartet. Ich weiß nicht, ob du in der Situation heute bist, wo du schon eingestiegen bist, und in die Richtung fährst, obwohl es in die Richtung gehen sollte. Dann lass dir eins sagen, hey, steig wieder aus. Du zahlst einen zu hohen Preis. Und nicht nur du, sondern auch andere. Komm wieder an Land. Und du wirst erleben, dass dein Gott ist, der dich in den Arm nimmt und mit dir deinen Weg gehen wird. Egal, wo das auch hinführen wird. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich werde noch mit uns beten. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du gerade denjenigen, die unter uns jetzt hier im Begriff sind, in dieses Boot einzusteigen, dieses Schiff und sich auf den Weg machen von dir weg, dass du denen ganz nah bist und ihnen Mut zusprichst, dass du ihnen eine zweite, eine dritte, eine fünfte, eine zehnte, eine hunderte Chance gibst, um mit dir wieder weiterzugehen. Und ich bete für diejenigen, die momentan gerade zweifeln an dem Auftrag, an dem Schritt, den sie machen sollten. Und sei es noch so eine verrückte Geschichte. Heiliger Geist, bitte erfüll du sie neu heute Abend mit dem Mut und dem Glauben, dass an deiner Hand wir diese Wege gehen können. Und dass nichts und niemand entscheiden kann von deiner Liebe.